Schon während der Wüstenwanderung gab es für das Volk Israel ganz bestimmte Gesetze, die das Eigentum des Nächsten gegen Diebstähle schützen sollten. Das achte Gebot heißt: Du sollst nicht stehlen. Wer aber bei einem Diebstahl erwischt wurde, der musste das Gestohlene zurückgeben. Ja, nicht nur das. Bitte schau einmal nach, wie viel er dafür zurückerstatten musste. Du findest diese Bestimmungen im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 3. Falls es sich um Schafe oder Rinder handelt, die er nicht mehr zurückgeben konnte, weil er sie verkauft hatte, musste er an den rechtmäßigen Besitzer das Mehrfache zurückzahlen. Bitte schau einmal nach, wie viel der Dieb zurückerstatten musste. A. Bei Gegenständen, B. bei einem Schaf und C. bei einem Rind. Siehe 2. Mose, Kapitel 22, Vers 3 und Kapitel 21, Vers 37. Ich wiederhole, 2. Mose, Kapitel 22, Vers 3 und Kapitel 21, Vers 37. Gott nimmt es also genau. Aber wie leicht kommen wir in Versuchung, es nicht so genau zu nehmen. Denken wir nur einmal an die Ersatzworte für das Wort stehlen. Da heißt es:
Naschen.
Mopsen.
Mitgehen lassen.
Organisieren.
Klauen.
Krumme Finger machen.
Mausen.
Stibitzen.
Abstauben.
Etwas besorgen und so weiter und so weiter. Dass das Klauen im Warenhaus echter Diebstahl und nichts mit einer Mutprobe zu tun hat, das weiß eigentlich jeder. Aber viele merken gar nicht, dass sie in vielen anderen Dingen zu Dieben werden.
Da ist zum Beispiel Hannelore. Trotzdem sie 15 Jahre alt ist, nimmt sie nach wie vor eine 10er-Karte für Jugendliche zu 7 Mark, obwohl diese nur für Kinder bis zu 14 Jahren gilt. Sie hat gestohlen.
Dieter macht es gar nichts aus, hin und wieder die Monatskarte seines Bruders im Bus zu verwenden. Es ist bisher immer noch gut gegangen und doch hat er gestohlen.
Jedes Mal, wenn der Eiswagen kommt, kann Inge gar nicht anders. Sie geht an Mutters Portemonnaie und holt sich dort 60 Pfennig für ein Eis. Auch das ist Diebstahl.
Lore hat ihren Drehbleistift verloren. 4 Tage später findet Irmgard ihn auf dem Weg zur Schule. Weil Lore inzwischen einen neuen Drehbleistift gekauft hat, nimmt ihn Irmgard mit nach Hause. Doch Gott weiß auch um diesen Diebstahl.
Man fügt nicht nur durch den Diebstahl anderen Schaden zu, sondern verdirbt sich selbst die Freude über das, was man hat. Aber Gott will, dass du von ganzem Herzen froh bist und mithilfst, dass auch andere froh werden. Deshalb sagt er dir, du sollst nicht stehlen. Wie war das zum Beispiel bei Klaus?
Klaus ist 14 Jahre alt. Eines Tages schickt ihn der Vater zur Sparkasse, um Geld zu holen. Klaus reicht das Sparbuch hin und empfängt die verlangten Geldscheine. Als er draußen noch einmal die Summe überprüfen will, bemerkt er, dass ihm die Sparkassenangestellte 20 Mark zu viel gegeben hat. Der Schein haftete zu sehr am nächsten und war so übersehen worden. Klaus nimmt die 500 Mark, die er abgeben sollte, in seine Mappe. Die übrigen 20 Mark steckt er in seine Manteltasche. Nun beginnen zwei Mächte in ihm zu ringen. Die eine Stimme sagt:
20 Mark, das ist viel Geld. Behalt's. Was kannst du dir dafür alles kaufen?
Die andere Stimme mahnt:
Das darfst du nicht. Gott sieht, dass du betrügst.
Zu Hause liefert er seinem Vater die 100 Mark ab. Die 20 Mark aber brennen in seiner Manteltasche und in seinem Gewissen. Beim Abendbrot bekommt Klaus kein Bissen herunter.
Du bist ein Betrüger.
Ach was, ob die auf der Sparkasse 20 Mark mehr oder weniger haben, das fällt nicht auf.
Als Klaus im Bett liegt, kann er lange nicht einschlafen. Er möchte sein Abendgebet sprechen, aber der Weg zu Gott ist ihm versperrt. Schließlich schläft Klaus aber doch ein. Am anderen Morgen hält er es nicht mehr aus. Beim Kaffeetrinken sagt er:
Mutti, ich habe 20 Mark behalten, die mir nicht gehörten. Was soll ich tun?
Aber Junge, dann hast du ja gestohlen. Das müssen wir sofort in Ordnung bringen.
Kommst du mit, Mutti? Ich trau mich nicht alleine.
So wandern Mutter und Sohn am Nachmittag zur Sparkasse. Klaus klopft das Herz bis zum Hals. Aber die junge Dame ist überglücklich, als sie das Geld zurückerhält. Sie hat es aus ihrer Tasche zahlen müssen, als am Abend die Kasse nicht stimmte. Und als die Mutter und Klaus nach Hause kommen, sagt sie: Nun müssen wir die Sache auch noch mit Gott in Ordnung bringen. Klaus betet: Herr Jesus, vergib mir, dass ich das Geld behalten wollte. Und die Mutter fügt hinzu: Ich danke dir, dass du den Jungen vor dieser großen Versuchung bewahrt hast. Von da an weiß Klaus, dass er in Jesus Christus einen Freund hat, der ihn bewahren kann vor Bösen. Er kann ihm helfen, Unrecht wieder gut zu machen und ihm beistehen, klar und sicher seinen Weg zu gehen.
Auch die kleinen bösen Dinge trennen uns von unserem Gott. Oft macht eine kleine Sünde uns ganz große, große Not.
Oft macht eine kleine Sünde uns ganz große, große Not.
Ich denk nur noch an den Apfel, den ich mal vom Markt mitnahm. Als die Apfelfrau nicht guckte, als ganz leise vorbei ich kam.
Als die Apfelfrau nicht guckte, als ganz leise vorbei ich kam.
Doch ich hatte keine Ruhe, bis zurück ich wieder ging und den Apfel ihr bezahlte. Oh, war das ein schlimmes Ding.
Und den Apfel ihr bezahlte, oh, war das ein schlimmes Ding.
Aber dann zog neue Freude plötzlich in mein Herz hinein, weil ich tat, was Jesus wollte, konnt ich wieder fröhlich sein.
Weil ich tat, was Jesus wollte, konnt ich wieder fröhlich sein.
Jesus will dir gern vergeben, doch bekennen, das musst du.
Auch in der Bibel finden wir Leute, die gestohlen haben, die aber auch Gelegenheit hatten, den Diebstahl zu bekennen, um dann ganz neu mit dem Herrn Jesus zu leben. Da ist zum Beispiel Zachäus. Auch er hat als Zöllner von den Reisenden mehr genommen, als ihm zustand. Da kam der Herr Jesus und alles wurde anders. Wollen wir in Gedanken in die Zeit zurückgehen, in der der Oberzöllner Zachäus in Jericho lebte? Und dann wollen wir ihn einmal fragen, wie das war, als der Herr Jesus bei ihm einkehrte.
Ja, was gibt's?
Darf ich zu dir kommen, Zachäus?
Komm nur, ich freue mich. Weißt du, dass Jesus bei mir war?
Darum komme ich ja zu dir. Ich habe gesehen, wie er in dein Haus ging.
Oh, mein Herz ist noch voll von Freude, wenn ich daran denke. So glücklich war ich noch nie zuvor in meinem Leben.
Ich sehe, du strahlst vor lauter Freude.
Ja, ich kenne mich selbst nicht mehr. Deshalb musste ich zu Jesus sagen: Herr, eigentlich darfst du gar nicht bei mir einkehren. Ich habe betrogen und die Menschen um ihr Geld gebracht. Aber jetzt soll alles anders werden, weil du da bist, Herr. Weil du zu mir kommst, obwohl die ganze Stadt darüber murrt.
Das hast du gesagt? Wie ging's dann weiter?
Ich konnte nicht anders. Auf einmal habe ich gemerkt, wie verkehrt bisher mein Leben war. Wie falsch ich alles gemacht hatte. Und so bin ich vor Jesus getreten und habe gesagt: Sieh, Herr, die Hälfte von allem meinem Geld und meinem Besitz gebe ich den Armen. Allen, die ich betrogen habe, will ich ihr Geld zurückgeben. Ach nein, viermal so viel werde ich ihnen wiedergeben.
Weißt du auch, was du da versprochen hast?
Freilich weiß ich das. Es wird gar nicht mehr viel für mich übrig bleiben, aber das kümmert mich auf einmal nicht mehr. Bisher war für mich Geld und Reichtum das Allerwichtigste. Aber jetzt ist Jesus mein Herr. Jetzt wird alles anders. Alles neu.
Und das alles nur, weil Jesus die kurze Zeit bei dir war?
Ja, das genügte. Jetzt weiß ich, Gott hat mich gerettet. Ich bin vor ihm nicht mehr ausgestoßen. Das ist das Allerwichtigste für mich.
Bist du dir da ganz sicher?
Freilich. Jesus hat ausdrücklich gesagt, Zachäus, jetzt bist du heil. Heute hast du Gottes Freundlichkeit erfahren.
Nun hat der Jesus noch mehr dem Zachäus gesagt. Bitte schau einmal nach. In den ersten Versen des 19. Kapitels vom Lukasevangelium findest du die Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Lukasevangelium, Kapitel 19. Bitte beantworte dir folgende Fragen. Warum ist Jesus gekommen? Bitte notiere dir als Antwort zwei Tätigkeitswörter. Sie fangen beide mit der Vorsilbe zu an. Warum ist Jesus gekommen? Siehe Lukasevangelium, Kapitel 19.
Zachäus, von Natur aus klein, war doch ein großer Gauner. Er lebte von Betrug und List und hatte kein Vertrauen mehr, denn Tag für Tag saß er am Zoll und scheffelte Moneten. Er lebte ohne Gott sehr gut und hörte auf zu beten.
Wenn Jesus durch die Straßen ging, dann kamen viele Leute. Sie drängelten und schoben sich so wie beim Freibier heute. Zachäus war nicht sehr beliebt, man ließ ihn nicht nach vorn. Er konnte schöne Rücken sehen und wurde rot vor Zorn. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht.
Er sagte sich, ich sehe kaum, was vorne vor sich geht. Ich steige einfach auf den Baum, der hier am Wege steht. Als Jesus schräg nach oben sah, wie er da saß, so arm und klein, rief er, Zachäus, steig herab, bei dir kehr ich heute ein.
Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Die Leute waren schwer schockiert und schrien, du gehst zum Sünder? Der ist doch vom Establishment, das wissen selbst die Kinder. Doch Jesus ließ die Leute schreien, er liebte den Zachäus. Und dessen Leben wurde neu, das tat allein nur Jesus. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Zachäus, hey Zachäus, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht.
Zachäus gab vierfach zurück, wo er am Zoll betrogen. Die Liebe Jesu hatte ihn zu diesem Schritt bewogen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, erlebst du tolle Sachen. Du siehst dich plötzlich Dinge tun, die andere niemals machen.
Hör zu, mein Freund, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht. Hör zu, mein Freund, du weißt nicht, was dir blüht. Lass Jesus in dein Leben ein und sieh, was dann geschieht.
Wer den Herrn Jesus in sein Leben einlässt, der denkt nicht mehr an Stehlen, Klauen oder Mopsen. Bitte schau mal nach, was derjenige jetzt tut. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Epheser. Epheser, Kapitel 4, Vers 28. Dort heißt es,
wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern...
Jetzt notiere dir bitte, was derjenige tun soll. Es sind drei Befehlsworte. Was soll der Dieb tun? Siehe Epheser, Kapitel 4, Vers 28. Das vorletzte Gebot heißt,
du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten.
Ganz leicht passiert es, dass man einen Verdacht ausspricht, der ganz unbegründet ist. Da flüstert Inge Hertha ins Ohr,
du, die Ingrid hat 5 Mark, wo die wohl so viel Geld her hat. Vielleicht hat sie es ihrer Mutter aus der Haushaltskasse genommen.
Und Hertha geht zu Erika,
du, die Ingrid hat ihrer Mutter 5 Mark weggenommen.
Und Erika zu Ruth,
weißt du schon das Neueste? Ingrid hat ihrer Mutter 20 Mark geklaut.
Klatsch, Flüsterpropaganda, die gemeinste und am meisten verbreitete Form der Lüge. Denn Ingrid kann sich nicht wehren. Morgen schon werden sie in der Klasse alle schief ansehen. Niemand wird mehr neben ihr sitzen wollen. Und dabei hat sie die 5 Mark von ihrem Patenonkel geschenkt bekommen. Aber wenn der Klatsch erst gewirkt hat, glaubt ihr das so leicht keiner mehr. Es gibt nicht nur kleine Klatschbasen, sondern auch große, erwachsene. Nicht nur weibliche, sondern auch männliche. Aber ob groß oder klein, Klatschbasen sind Giftschlangen. Das Gift, das sie verspritzen, wirkt langsam, aber oft tödlich.
Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört?
Was hast du gehört? Doch das rate ich dir. Schwatzt du über andere, dann komme nicht zu mir. Ach, wie leicht ist es gesagt, so ein böses Wort. Kannst es nie mehr wiederholen, es läuft von Ort zu Ort.
Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Hast du schon gehört?
Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte:
Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund...
Halt, halt. Hast du das, was du mir ersagen willst, durch drei Siebe gesiebt?
Drei Siebe?
Ja, guter Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?
Ich hörte es erzählen und...
So. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, so doch wenigstens gut?
Nein, das nicht. Im Gegenteil.
So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt.
Na, notwendig nun gerade nicht.
Also, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.
Immer wieder geschieht es, dass wir Worte zu schnell sagen, dass sie zu leichtfertig über unsere Lippen kommen, und hinterher ärgert man sich furchtbar. Durch ein Wort kannst du eine jahrelange Freundschaft zerschlagen, Misstrauen sehen und einen Menschen tief verwunden, ja erschlagen. Nur ein Wort, ein schlüpfriges, zweideutiges Wort, und wir verwüsten ein Menschenleben. Seitdem Satan im Paradies fragte, sollte Gott gesagt haben, und seitdem er danach frech log, ihr werdet niemals sterben, hat die Lüge immer wieder Menschen in Not gebracht. Von Satan sagte der Herr Jesus, er ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Siehe Johannes Kapitel 8, Vers 44. Und noch einmal wollen wir den Epheserbrief aufschlagen. Im Epheser Kapitel 4, Vers 25 sagt uns Paulus, dass wir die Lüge ablegen sollen. Er fordert uns auf, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Bitte notiere es dir. Es ist eine Aufforderung, die aus drei Worten besteht. Siehe Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25. Während du noch die Stelle nachschlägst, kannst du schon mal zuhören, was Pfarrer Wilfried Wiegand zu einem Bibelvers aus dem Jakobusbrief sagte. Es ist Jakobus Kapitel 3, Vers 5.
So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. In einem Dorf lebte eine Frau, die konnte ihre Zunge nicht im Zaum halten. Weit und breit war sie als Klatschbase bekannt. Eines Tages musste der Mann ihrer Nachbarin für längere Zeit verreisen. Die Frau sah, wie er das Nachbarhaus verließ und mit einem Koffer an der Hand zum Bahnhof ging. »Wo mag nur der Nachbar stecken?« dachte sie, als sie ihn nach 2 Wochen immer noch nicht wieder gesehen hatte. Und sie überlegte, dass seine Abreise an dem Tag erfolgte, als man entdeckte, dass nachts zuvor beim reichen Dorfschulzen eingebrochen wurde. Ob es da einen Zusammenhang gab? Was sie dachte, konnte sie nicht für sich behalten. Und bald lief das Gerücht von Haus zu Haus, ihr Nachbar habe sicher was mit dem Einbruch zu tun. Da ging der Pastor zu der Klatschbase und schimpfte mit ihr, dass sie so böse Gerüchte verbreitete. Denn der Mann ihrer Nachbarin habe beruflich für einige Wochen in der Stadt zu tun. Nun wollte die klatschsüchtige Frau gerne alles wieder gut machen. Der Pastor sagte, sie solle ein Kissen aufschneiden, die Federn aus dem Fenster schütten und sie dann alle wieder im Dorf zusammensuchen. Sicher habt ihr gemerkt, was der Pastor in unserer Geschichte der Frau klar machen wollte. Es ist unmöglich, einmal ausgestreute böse Gerüchte wieder zurückzuholen. So klein die Zunge im Verhältnis zum ganzen Menschen auch ist, so gefährlich kann sie gebraucht werden, wenn sie nicht im Zaum gehalten wird. Sie kann nicht nur böse Gerüchte ausstreuen. Sie kann Menschen beschimpfen, beleidigen, verächtlich machen. Sie kann die Unwahrheit sagen, kann Schulkameraden, Eltern, Geschwister ärgern. Sie kann angeberische Worte verbreiten und kann schmutzige Witze erzählen. Das alles kann die Zunge, wenn sie nicht in Zaum gehalten wird. Übrigens, das Wort Zaum wird sonst fast nur in Verbindung mit Pferden gebraucht. Das Zaumzeug wird dem Pferd um den Kopf gelegt, die Zügel sind daran befestigt, und sicher habt ihr längst begriffen, dass damit das Pferd gelenkt, beherrscht, auf dem rechten Weg gehalten wird. Darum geht es auch bei uns, dass uns die Zunge nicht durchgeht, dass sie beherrscht wird und nichts Unrechtes über unsere Lippen kommt. Es ist wahrhaftig nicht leicht, seine Zunge zu beherrschen. Aber wenn wir uns ganz, mit unserem ganzen Leben, von Jesus bestimmen lassen, wenn Jesus uns beherrscht, lenkt und leitet, dann darf er auch Herr über unsere Zunge sein.
Nun kommen wir zu unserem 10. und letzten Geschenk unseres Gottes. Es heißt:
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochsen, Esel, noch alles, was sein ist.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du denkst: Wie kann man hier von einem Geschenk reden? Vielleicht sagst du:
Diese und auch die anderen 9 Gebote sind doch keine Geschenke, sondern Forderungen, die man einfach nicht erfüllen kann. Es ist doch ganz klar, dass ich neidisch werde, wenn meine Freundin dauernd neue Kleider hat. Warum sind wir denn nicht so reich wie Bergers? Da soll man nicht neidisch werden. Wir schaden doch niemand damit, wir nehmen doch niemandem etwas weg. Nur unsere Gedanken klettern über den Zaun in das Eigentum des anderen.
Gott hat das 10. Gebot gegeben, weil er die Herzen der Menschen sehr gut kennt. Er kennt auch dich. Er weiß, wie unglücklich und unzufrieden dich solches Begehren macht und wie es dich an der Freude hindert. Du kannst einfach nicht mehr fröhlich mit den anderen leben. Gott weiß ebenso, dass solche begehrliche Gedanken oft nicht nur Gedanken bleiben, sondern zu bösen Taten werden können, die uns und anderen Not und Leid bringen.
Es begann mit Eva. Sie hörte auf das, was der Teufel ihr sagte. Sie sah die wunderbare Frucht. Alle anderen Früchte waren nichts dagegen. Und dann nahm sie von der Frucht. Und die Sünde kam in die Welt.
Es war bei einem Gottesdienst, als Kain von Neid erfüllt sah, dass Abels Opfer angenommen wurde, seins aber nicht. Neid und Hass erfüllten ihn so, dass er seinen Bruder erschlug.
Jakob war neidisch auf das Erbe seines Bruders. Er erschlich sich den Segen des Vaters, musste dann in ein anderes fernes Land fliehen. Seine Mutter hat ihn nie wieder gesehen.
Josef erhielt von seinem Vater prächtige Kleidung. Seine Brüder wurden neidisch und verkauften ihn als Sklaven an Ausländer, die Josef in ein fernes Land mitnahmen.
Absalom, der Sohn Davids, setzte alles daran, König zu werden. Es kam so weit, dass sein Vater vor ihm flüchten musste. Absalom hatte nichts von seiner Habgier, denn er wurde in der Schlacht getötet.
Immer wieder lesen wir in der Bibel von Menschen, die nicht nur begehrliche Gedanken hatten, sondern die durch ihre bösen Taten sich selbst und andere in größte Not brachten.
Eine der schlimmsten Krankheiten, die ein Mensch bekommen kann, ist die Begehrlichkeit. Merkmale dieser gefährlichen Krankheit sind saures Gesicht, mürrische Stimme, unzufriedene, neidische Gedanken. Man kann sich nicht mehr an den guten Dingen, die man hat, freuen und muss ständig an das denken, was man gerne haben möchte. Leute mit dieser Krankheit sind selbst nicht froh und verderben ihren Mitmenschen die Freude.
Nun gibt es gegen diese Krankheit eine gute Medizin. Du findest sie im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 18. Bitte schau einmal nach. Sie besteht aus 5 Worten. 1. Thessalonischer, Kapitel 5, Vers 18. Gott will, dass wir diese Medizin nehmen. Sie macht uns wieder froh, zufrieden und dankbar für all das, was uns Gott schon geschenkt hat.
Bitte notiere dir diese Stelle. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und schlage sie gleich nach dieser Sendung auf, denn jetzt möchten wir dir noch etwas ganz Wichtiges sagen.
Durch die Gebote gibt Gott den Menschen eine Ordnung. Er gewährt uns seinen Schutz und die Gebote sagen uns, was wir den Nächsten schuldig sind. Jetzt möchte ich dich noch bitten, dass du mit mir eine Zeichnung machst. Bitte zeichne zuerst ein Dreieck auf. Schreibe das Wort Gott hinein. Hast du es? Dann zeichne eine Kette mit 10 Gliedern. Dabei denken wir an die 10 Gebote. Und an diese Kette mit den 10 Gliedern kannst du einen Menschen zeichnen. Er hängt mit seinen Armen an dieser Kette. Das muss kein Gemälde werden. Zeichne einfach so, wie du es am besten kannst. Wer unseren Arbeitsbogen zu unserem Bibelseminar erhält, kann sich diese Arbeit sparen, denn dort ist alles schon aufgezeichnet. Aber neben diese Skizze kannst du jetzt das gleiche Bild nur mit dem Unterschied malen, dass ein Glied der Kette, an dem der Mensch hängt, durchgebrochen ist. Der Mensch muss also nach unten fallen, die Verbindung zu Gott ist gebrochen. Wer nur ein Gebot nicht hält, der ist von Gott getrennt. Das soll uns diese Skizze zeigen. Aber wie viele Gebote haben wir schon übertreten? Zeichne neben diese Skizze einen Pfeil, der nach unten zeigt. Wie gut, dass wir noch etwas hinzumalen können. Bitte nimm dir dazu einen roten Stift und male über die gebrochene Kette ein Kreuz, sodass der Mensch durch das Kreuz wieder mit dem Dreieck verbunden ist. Dabei denken wir an den Herrn Jesus. Der Herr Jesus musste kommen. Er hielt tatsächlich alle Gebote, das ganze Gesetz. Er tat absolut keine Sünde, ja noch mehr. Er nahm als völlig Schuldloser die Strafe für all unsere Sünde auf sich und schaffte dadurch die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Nun genügt es nicht, dass du das hörst, weißt und sogar noch aufzeichnest. Nein, nur der Mensch findet zu Gott zurück, der sich auf Jesus verlässt, ihm sein Leben anvertraut und dann auf seine Weisungen achten möchte. Jetzt ist der Jesus da, er ist ganz nah bei dir. Er will dir Kraft geben, das Richtige zur rechten Zeit zu tun, denn ohne ihn kannst du es nicht. So lade ihn ein, sprich mit ihm, und dann vermagst du alles durch und mit Jesus. Dank ihm dafür. Aber vergiss nicht, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 aufzuschlagen.